Ich war letzte Woche im Urlaub und wir waren in Dänemark und da gibt es natürlich, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt anders in Dänemark Urlaub machen kann als in diesen Ferienhäuschen. Das weiß ich überhaupt nicht. Ich glaube, es geht gar nicht. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche, gefühlt 5 Millionen Ferienhäuser, die man sich durchklicken kann, um die richtige Wahl zu treffen. Und dann gibt es aber auch immer noch die Möglichkeit auszuwählen, ob man das selbst reinigen möchte oder reinigen lassen möchte. Und jetzt hatte meine liebe Frau ein ziemlich günstiges Angebot schon vor langer Zeit herausgefunden. Und dann sollte die Reinigung ungefähr ein Drittel des eigentlichen Preises kosten. Für das Haus 148 Euro. Und das fanden wir zu viel, das machen wir selbst. So, und dann, dann macht man sich so seine Gedanken. Wenn man so anfängt, dann da das Haus einzunehmen, dann fängt man ja an und bezieht die Betten zum Beispiel. Und das haben wir auch gemacht und ich hatte mich ein bisschen vertan. Ich habe die Laken, Einzellaken bei dem Doppelbett gemacht und da war so eine Matratze und noch eine Matratze und irgendwie Kuddelmuddel und dann war es noch das falsche Laken. Auf jeden Fall, irgendwann ziehe ich dann zwischen diesen beiden Matratzen so einen Schlüpper raus. Die haben das wohl selbst gereinigt vor uns, also habe ich so gedacht. Nicht gerade sehr einladend. Ich habe dann da kurz mal Bescheid gesagt. Das war denen auch unangenehm. Da habe ich gefragt, hätte ich den jetzt mitbringen? So, nein, 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 nein. Also sie glaubt das so auch. Dann wollten wir das dann doch machen lassen. Aber die meinten, nee, schreiben Sie das alles auf und dann passt das schon. Also das war nicht einladend, wenn man das findet und das ist nicht ordentlich. Wir hatten mal Freunde und da haben wir immer besonders geputzt, weil bei denen ist das immer so wie im Kaufhaus. Da kommt man rein und denkt, nichts anfassen, weil es so aussieht. Da freut man sich schon, wenn da irgendwo mal was aus Versehen liegen geblieben ist, aber bei denen nicht. Und wenn die kommen zu uns, boah, 2 Tage haben wir dann echt zu tun und das haben wir am Anfang immer gesagt und haben gar nicht gemerkt, wie blöd das ist. Oh, wir haben auch echt sehr, sehr gründlich aufgeräumt für euch. So, als wenn das sonst immer aussieht wie Kraut und Rüben. Also trotzdem bleibt das ja. Man will das einladend haben, dass die Leute, die kommen, sich wohlfühlen. Das soll einladend sein. Das ist das Thema heute. Ich bete jetzt. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass du alles vorbereitet hast und alles getan hast, damit wir kommen können. Damit wir zu dir kommen können. Es ist immer schon alles bereit. Danke dir dafür, dass das eine riesige Einladung ist. Und die möchte ich heute nochmal neu hören. Und die möchte ich eigentlich jeden Tag neu hören. Weil manchmal irgendwie fühle ich mich nicht passend für das, was du bietest. Und dabei hast du es immer genau passend gemacht für mich und für uns. Hab Dank dafür. Amen. Heute also Abschluss dieser 7-8-wöchigen Reihe 42 Tage Leben für meine Freunde. Wir haben das letzte Woche ein bisschen unterbrochen. Da konntet ihr nochmal auch in den Hauskreisen und Gruppen nochmal gucken, nochmal zurückschauen. Ich habe überlegt, Mensch, was für einen Bibeltext nimmt man denn zum Thema einladend? Das ist gar nicht so leicht. Ich weiß gar nicht, was die Bibelkenner unter euch, die haben vielleicht eine ganz große Auswahl, andere wissen gar nichts. Ich musste ein bisschen überlegen und dann hatte ich gedacht, naja, ist ja Palmsonntag, du hast es ja schon gesagt, ist ja auch richtig, darauf komme ich aber später nochmal zurück. Mir lag nämlich da irgendwie ein anderer Text oben auf. Das war schon so, Jesus wurde immer berühmter und die Menschen, die bei ihm waren, das waren nicht nur Fans, sondern das waren auch Leute, die ihn sehr kritisch beobachtet haben und irgendwie ist mir heute Morgen das erste Mal so richtig aufgefallen, kamen immer auch so Fachleute, Fachpersonal, Theologen zu ihm und die haben ihn versucht, immer in irgendwie so theologische Diskussionen zu verwickeln und immer, also ich habe das immer ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben, also ich habe heute Morgen ganz kurz mal so ein paar Stellen angeguckt und immer wenn solche Diskussionen sind, dann scheint das Jesus so schnell wie kurz mal abhaken, zack, weiter. Also eigentlich will er über was anderes sprechen. Will nicht über irgendwelche theologischen Fragen, Theorien sprechen, sondern er handelt das ziemlich schnell ab. Und er ist zu Besuch bei einem der obersten Pharisäer Und dann kommt auch wieder so eine Frage, da geht es darum, wer, sag mal, wenn wir dann einmal, gerade wir Juden als auserwähltes Volk, das Volk Gottes, wenn wir dann mal bei Gott sein werden, da gibt es ja so ein großes Festmahl, so einen Tisch und Gott sitzt natürlich dann so am Kopfende. Und wo sitzen wir denn dann? Wer sitzt denn am nächsten dran? So eine Diskussion. Und dann hier so ein paar Zeilen, kann man so nachlesen, ja, zack, solltest du vielleicht mal, der sich gar nicht so wichtig nimmt, der sitzt da vorne. Das war schon mal blöd. Ein bisschen unangenehm, auch für den Gastgeber, der ja selbst einer der höchsten Theologen war. Eigentlich nicht sehr freundlich, so benimmt man sich nicht gerade, wenn man eingeladen ist, aber das war ihm egal. Und dann kommt dazu so Geschichten, und erzählt Geschichten, das hat Jesus ja sehr geliebt, wo man merkt, da komme ich drin vor. Und dann das zweite, das wird ganz schön persönlich jetzt an dieser Stelle. Und so einen Text habe ich auch. Und man muss das echt im Kopf behalten. Jesus ist eingeladen bei einem der höchsten Pharisäer, einem der Juden, die sich immer noch zu der Zeit damals von Jesus, ja wirklich als das auserwählte Volk, also wir gehören zu Gott, die anderen nicht. Das war eine ganz klare Unterscheidung. Und dann erzählt er erst das mit diesem, wer selbst vorne mit dabei sein will, der Erste sein will, der muss sich selbst erniedrigen. Und dann kommt noch dieser Text. Ich lese ihn vor, ihr könnt hier mitlesen, schätze ich. Ja. Aus Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Lukas 14, 15 bis 24. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus, glückselig ist, wer im Reich Gottes sein Brot essen wird. Jesus antwortete ihm, ein Mann, er geht überhaupt nicht darauf ein hier, so richtig, erst in der ganzen Geschichte. Ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seine Diener los und ließ den Gästen sagen, kommt, jetzt ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft. Ich bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte, ich habe gerade erst geheiratet. Und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener, lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die armen, verkrüppelten, blinden und gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener, Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Und der Herr sagte zu ihm, geh hinaus aus der Stadt auf die Landstraßen und an die Zäune. Dränge die Leute, dorthin zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festmahl teilnehmen. Ihr habt noch im Kopf, bei wem er gerade sitzt, als er die Geschichte erzählt. Mein erster Punkt, alles ist bereit. Es ist angerichtet. Das kennen wir ja so von feierlichen Anlässen. Ich persönlich kenne das immer von so Sportgroßereignissen. Wenn man sich so freut, so eine komische Olympiade und dann irgendwann und dann endlich, oder Champions League Finale oder irgendwas und dann endlich geht's los. Es ist angerichtet. Alles ist bereit. Jetzt kann's losgehen. Selbst für unseren Gottesdienst ist das immer so. Um 10 nach 10 treffen wir uns immer in diesem Raum zum Beten. Und dann, meistens ist die Band auch fertig dann und meistens, nicht immer. Und dann treffen wir uns dann mal und dann ist alles fertig. Dann ist das erledigt, was wir vorbereitet haben, meistens. Und dann könnt ihr kommen. Also manche sind ja schon früher da, aber dann ist alles vorbereitet. Um die Situation dieses Textes überhaupt richtig zu verstehen, muss man so ein Fest richtig verstehen, wie das damals gefeiert wurde, weil das ein bisschen anders war, als wir das heute kennen. Also das ist vielleicht so ein bisschen wie bei so einer Hochzeit heute. Da gab es also eine Gästeliste, die war festgelegt, es gab eine geschlossene Gesellschaft und die wurden informiert, so wie man das heute auch macht, save the date. behalte den sicher schon mal den Termin. Das dauert zwar noch, aber den Termin kannst du dir schon mal merken. Die Einladung kommt schon mal. So hat man das früher auch gemacht. Also man hat schon mal gesagt, dann und dann werde ich feiern. Und diese erste Reaktion war entscheidend dafür zu sagen, findet das Fest statt oder nicht. Und die Rückmeldungen müssen also positiv gewesen sein, weil sonst hätte das Fest nicht stattgefunden. Also die erste Reaktion auf die Vorankündigung dieses Festes war positiv und deshalb findet das auch statt. Dann kann man planen. Und dann irgendwann, wenn es wirklich schon ziemlich kurz davor ist, war nochmal so eine Erinnerung, jetzt ist es soweit, ihr könnt kommen. Und dann, da setzt die Geschichte ein. Das wussten die Leute damals, deshalb musste Jesus das nicht vorausschicken, aber wir feiern die Feste heute ein bisschen anders, deshalb diese Erklärung nochmal. Manchmal ist das in den Gleichnissen von Jesus ja nicht so ganz leicht, sich zu erkennen. Manchmal ist das nicht so ganz leicht zu erkennen, wer ist hier jetzt eigentlich wer? Hier ist das anders, finde ich. Das ist total offensichtlich. Das ist echt eine eigentlich total einfache Geschichte. Es gibt mehrere Hinweise darauf, dass Jesus mit diesen zuerst eingeladen, in diese geschlossene Gesellschaft, ist das Volk Gottes, die Juden, damals die Berufenen, die Auserwählten, und das stimmt ja auch, über viele Jahrtausende war es genau so. Und dann ist da natürlich Gott selbst, der Einladende, und der diese Einladung spricht, kommt her zu mir, habt Gemeinschaft mit mir. Das geht im Prinzip durch das ganze Alte Testament so. Kommt her, habt Gemeinschaft mit mir. Das wäre eigentlich eine Zusammenfassung fürs Alte Testament fast. Also ein bisschen kurz gegriffen, weiß ich schon. Aber im Prinzip sagt Gott das ganze Alte Testament hindurch immer wieder dieses, kommt her zu mir, lebt in meiner Gemeinschaft, geht ihnen nach und oft tun sie es ja auch, aber immer wieder gehen sie auch weg. Der zweite Punkt, die bittere Wahrheit. Wir kennen das vielleicht, dass wir uns zwischen zwei oder drei Dingen entscheiden müssen. Ich weiß noch, in Laumburg, als ich da mal gearbeitet habe, da in der Jugendarbeit, da war einer dabei, der hat nie fest zugesagt. Also wenn du ihn eingeladen hast, und kannst du dabei sein? Ja, wahrscheinlich. So, war immer, also er hat nie, ja, ich bin da. Ja, und dies wahrscheinlich, das wussten alle, es sei denn, es kommt noch was Besseres, dann bin ich weg. Dann bin ich nämlich da und nicht da. Und das ist das Risiko, wenn man so eine Einladung zusagt. Ich meine, wir können uns in diese Situation gut reinversetzen, oder? Jetzt feiern ein Fest und bereiten alles vor und dann... So ganz kurzfristig? Nee, geht nicht, kann doch nicht. Und wenn wir dann noch rauskriegen, die hast du einer anderen Feier, das tut weh, das schmerzt. Bei dem Gleichnis sah das anders aus. Sie sagen ab, oder war es auch so, weil das irgendwie eine Last für sie war anscheinend. Bevor ich da hingehe, schaue ich mir lieber ein Stück Land an. Das ist spannender. Ganz schön hart. Zumal die erste Einladung ja positiv beantwortet war. Und die drei Absagen, die waren vorgetäuscht. Das waren faule Ausreden. Das kann man sich mal angucken. Der erste Knecht, der dem Knecht mitteilt, dass er ein Stück Land gekauft hat, da bittet er ihn, wörtlich steht da, halt mich für entschuldigt. Halt mich bitte bei deinem Herrn für entschuldigt, mit dieser Begründung. Irgendwann im Zeitraum zwischen dieser ersten Einladung und dieser Absage jetzt, ist ihm dieser Kauf geglückt. Hat er sich also ein Stück Land gekauft, ohne sich das anzugucken anscheinend. Weil das muss er jetzt machen. Kann man machen. Wenn mir das jemand sagen würde, dann würde ich das sofort verstehen. Wenn jetzt, also das wirklich so wäre, ich lade ein und dann, ja, nee, ich kann doch nicht kommen, ich muss mir jetzt noch ein Stück Land angucken, das ich gekauft habe. Das läuft doch nicht weg. Das ist doch am nächsten Tag, und da ist doch null Dringlichkeit da. Also da kann man schon verstehen, dass man sagt, okay, du willst nichts mit mir zu tun haben. Genauso der Typ mit den Ochsen, ungesehen gekauft, das sind Ausreden. Oder die Sachen waren einfach wichtiger in dem Moment. In dem Moment waren ihm die Ochsen wichtiger als der, der eingeladen hat. Komisch. Den besten Grund hat natürlich der mit der Hochzeit. Ich habe geheiratet, ne? Die eigene Hochzeit. Das Problem ist, ich habe das extra nochmal nachgelesen, in Blitzhochzeiten, die waren im Orient, also die fanden eigentlich nicht statt. Das heißt, das war auch eine Ausrede. Und eigentlich vielleicht sogar die frechste Ausrede von allen, weil das nämlich bedeutete, nee, das stimmt auf jeden Fall mal nicht. Das muss man sich mal vorstellen, was das für den bedeutet hat. Also, das scheint wahrscheinlich gelogen zu sein. Es steht eins als einziges fest, alle wollen einfach nicht kommen und ihnen fallen keine guten Ausreden ein. Das kann man so sagen. Es ist ihnen ein Last. Sie wollen sich alle entschuldigen und das ist irgendwie gar nicht so einfach, weil dieses Entschuldigen, das würde ja bedeuten, dass die Eingeladenen eine Schuld haben, die sie loswerden wollen. Also die Schuld, die man ihnen vorwerfen könnte, wäre doch als einziges, dass sie schon einmal zugesagt haben, oder? Also sie haben einmal schon gesagt, ja, ich bin dabei, und dann sagen sie nein. Und jetzt wollen sie sich dafür entschuldigen. Können sie sich überhaupt selbst davon so entschulden, diese Schuld wegnehmen? Können wir uns so entschuldigen? Also wenn wir das jetzt mal auf Gott und uns beziehen, können wir uns entschuldigen? Können wir sagen, hier, entschuldige Gott hier mit meinen Sachen, die nicht so gut waren zwischen dir und mir, Entschuldigung, ne? Ist das der Umgang damit? Können wir uns dann selbst entschuldigen? Entschulden? Entschuldigt wird man doch dann von Gott. Entschuldet werde ich doch nur von, also es ist nur was Passives eigentlich. Jesus spricht in diesem Gleichnis davon, dass Jesus uns einlädt, und zwar zu seinem Reich, in seine Gegenwart. Da findet das Leben statt, da findet das Leben, dass Gott sich für die Menschen ausgedacht hat, statt ein Leben in seiner Gemeinschaft, in jetzt und hier und in Ewigkeit. Das ist sein Wille, das ist der Sinn des Lebens. Die beschriebenen Juden wollen am Leben teilhaben, machen, was man so macht und wollen nicht in ein Abseits von zu frommen Lebenseinstellungen geraten. Sie wollen, dass alles so bleibt, wie es ist und dass sie ein Leben führen, das schon okay ist, wo sie auch nicht so anecken und auf der anderen Seite wollen sie ja ganz vorne sitzen bei Gott. Aber das soll möglichst keine Einschränkung haben. Und sie merken gar nicht, wie sie sich mit dieser Einstellung bei Gott ins Abseits bringen. Irgendwie habe ich gedacht, das ist doch nicht viel anders als bei mir. Und vielleicht sagst du das jetzt auch. Vielleicht ist das nicht viel anders als heute. Jedenfalls kenne ich meine Ausreden, meine Entschuldigungen, warum ich lieber meine Ziele und meine Wünsche umsetze, meine, als nach dem zu fragen, was Gott will. Das ist doch viel wichtiger. Ich muss mich doch auch gut fühlen. Mir sagte neulich jemand, den ich gut kenne, der gerade etwas tut, was, glaube ich, nicht gut ist, und das weiß er auch, aber es ist gerade gut für mich. Das kann doch stimmen, das glaube ich sogar. Und trotzdem bleibt ja dieser Gedanke, will ich das tun, was Gott will? Oder wer steht denn jetzt oben? Wer sitzt denn am Kopfende bei dieser Party? Gott oder ich? Gestern, mein Sohn wollte Sportschau gucken und wir haben ja keinen Fernseher, also haben wir es am Laptop, ARD. Hatte er schon mal eingegeben und er wusste nicht mehr genau, was das war. Und er sagte, er bereitet das schon mal vor, ist 9 Jahre alt und hat dann AfD eingegeben. Sagt, nein, Johann! Falsch! Mein dritter Punkt, die Alternative für Gott. AfG ginge noch, finde ich, aber ja, das ist politisch, halte ich mir jetzt auch. ARD sollte er eingeben. Es war nur ein Verwechsler. Lassen wir uns die Situation nochmal durch den Kopf gehen, die da war. Vielleicht habt ihr das ja auch schon erlebt, diese Absagen, diese bitteren Absagen, wo man denkt, oh, das finde ich jetzt wirklich traurig. Könntet ihr reagieren irgendwie? Also nur Günther kennt das. Nein. Der Einladende soll ja Gott beschreiben. Der, der einlädt, ist Gott. In der Geschichte, die Jesus im Hause dieses obersten Pharisäers erzählt. Und weil Jesus die erzählt als Sohn Gottes, erfahren wir hier unheimlich viel über das Wesen von Gott. Es soll voll werden. Das ist etwas, was Gott sich wünscht. Es soll voll werden bei ihm. Und da muss man sich einen Raum vorstellen, der keinen Raum hat, also keinen Raumgrenzen. Und Jesus sagt, es soll voll werden bei Gott. Lade die Leute ein, die sonst nicht so angesehen sind, die vielleicht nicht in Schema F passen, die sonst nicht zu solchen Feiern eingeladen werden, die sonst abseits der Gesellschaft stehen. Und das macht der Knecht, die geschlossene Gesellschaft öffnet sich. Menschen, die eigentlich nicht dazugehören, kommen dazu, die eigentlich kein Anrecht haben, dürfen dort sein, aber es ist immer noch Platz und dann weitet er das immer mehr aus. Geh hin, nötige sie, dass sie kommen. Die Leute haben nicht damit gerechnet, eingeladen zu werden. Und vielleicht sind sie verwundert und nicht darauf eingestellt und denken vielleicht auch noch, Mensch, ich habe jetzt nicht die Klamotten dafür an. Egal. All das, was uns so wichtig erscheint oder Menschen so wichtig erscheint, scheint hier keine Rolle zu spielen. Keine Rolle. Die waren dreckig. Es soll die Einladung in Gottes Gemeinschaft beschreiben. Da soll kein Platz frei bleiben. Soweit das Gleichnis. Eigentlich alles klar. Wir sind die nachträglich Eingeladenen als Heiden. In der Bibel gibt es zwei Kategorien. Im Neuen Testament, es gibt die Juden und es gibt die Heiden. Das sind alle, die nicht Juden sind. Ziemlich easy. Und unter den Christen gab es die Judenchristen, also die jüdische Abstammung waren, und es gab die Heidenchristen, das waren dann solche Leute wie wahrscheinlich, also ich zumindest, die meisten von uns. Das ist eigentlich ja auch sehr schön, das ist ein tolles Gleichnis, dass man sagt, okay, wir sind dazu, aber manchmal habe ich so einen Eindruck, dass wir denselben Fehler machen, wie die Pharisäer da, dass wir so gerne so einen geschlossenen Kreis haben, gerne das abschotten würden. Und ich habe diese Diskussion ganz häufig zum Beispiel in so Hauskreisen. Wir haben so kleine Gruppen, die sich auch in der Woche treffen. Und dann, nein, wir müssen erstmal auch unter uns bleiben. Dabei darf man nie vergessen, irgendwann war der Kreis ja auch mal offen für mich, dass ich dazu kam, zum Glück. Aber bei Gott scheint das Schema zu sein, offen zu bleiben. Also irgendwie scheint das zu sein, nein, es muss voll werden. Ja, wir sind ja voll. Ja, dann muss man vielleicht über andere Alternativen nachdenken. Das finde ich auch wichtig. Der Hausherr lädt immer weiter Menschen ein in sein Reich, in seine Gegenwart. Und das ist auch hier, das ist auch in unserer Gemeinde so. Wir wollen gerne immer mehr Leute haben. Gerne darf es zu voll, zu eng werden. Also da, über die Probleme freuen wir uns sehr. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, und das werden wir nächste Woche hier an dieser Stelle auch hören, da sagt er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist alles getan, es ist alles bereit. Der Weg zu Gott ist bereit und die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus möglich. Und falls ihr heute zum ersten Mal hier seid, dann gilt das euch und ihr, die ihr immer hier seid, euch genauso. Alles ist bereit. Für dich, für mich. Und wenn du in und mit deinem Leben nicht fern von Gott leben möchtest, sondern da, wo wir eigentlich hingehören, nämlich in die Gemeinschaft mit Gott, dann musst du diese Einladung annehmen. Komm, es ist alles bereit. Nachher beim Abendmahl sage ich das auch meistens. Kommt, es ist alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Im Abendmahl können wir es schmecken, richtig schmecken. Aber irgendwie habe ich immer noch ein Problem mit dieser Rollenverteilung. In diesem Gleichnis, da bleibt ja eine Position noch übrig. Ist euch das aufgefallen? Der Knecht. Und das ist das Spannende an diesem Gleichnis. Da wird man also von dem Eingeladenen, wenn man dann da war und vielleicht schon gegessen hat, dann wird man, weil es ja immer noch voll werden muss, plötzlich zu dem, der andere einlädt. Das Motto unserer Gemeinde lautet, Botschafter mit Christus sein. Und das bedeutet nichts anderes als Einladender und Einladende zu sein für und mit Christus, damit das voll wird bei Gott. Heute ist Palmsonntag und eine Woche vor der Auferstehung zieht Jesus mit lautem Getöse in Jerusalem ein. Die Schätzungen, wie viele Menschen zu dem Zeitpunkt in Jerusalem sind, gehen zwischen 1,5 Millionen und 3 Millionen auseinander. Ich tendiere eher zu 1,5. Das war für damalige Verhältnisse schon der Hammer. Zum Passafest war das da voll. Und dann kommt Jesus als der Erretter, der Messias. Und dann endlich denkt man, jetzt sagt er es auch, wie es ist. Und dann wird er gefeiert. Die Leute haben so viel Ehrfurcht vor ihm, dass sie sagen, ich ziehe mein Jackett hier. Das war auch echt nicht so toll, aber ziehen es aus und legen es auf den Boden. Dazu noch Palmenzweige, damit nicht mal der Esel den Boden berührt. Deshalb Palmsonntag. Und 5 Tage später rufen diese Leute, kreuzige ihn. Lass Jesus so wie damals in Jerusalem in dein Herz einziehen. Ganz still vielleicht und vielleicht mit ganz viel Getöse. Lass ihn dein Herr sein und trage es hinaus. Jesus will so bei allen Menschen einziehen. Einladend leben. Einladend leben bedeutet, anderen zu signalisieren, du bist willkommen. Das beginnt in unserer Gemeinde. Das beginnt beim Begrüßungsdienst. Geht über Hauskreise in die Gottesdienste. Was ist mit dir und Gott? Die Frage an dich, was ist mit dir und Gott? Du bist eingeladen. Lässt du ihn einziehen in dein Herz? Bist du bereit, einladender zu werden, Knecht zu sein, wie in dieser Geschichte? Damit wir dazu auch was sagen können. Damit wir Worte bekommen. Damit wir überhaupt einen Blick dafür bekommen. Das ist der Grund, weshalb wir dieses Programm hier gemacht haben mit der Gemeinde. Damit wir andere im Blick bekommen, nach denen Gott sich sehnt und ein paar Wege aufgeführt bekommen, wie wir das gut umsetzen können. Ich möchte mich bedanken bei allen, die da mitgearbeitet haben, die Gruppen übernommen haben. Das ist echt super. Und ich bete jetzt nochmal. Jesus, es ist noch wirklich so viel in unserer Stadt zu tun. So viele Menschen, die dich gar nicht kennen, hier in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft, in unserem Alltag. Und du sehnst dich nach diesen Menschen. So wie du dich nach uns sehnst, immer wieder und auch gesehnt hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir nicht so eine geschlossene Gesellschaft werden, sondern dass wir den Blick auch nach außen richten. Amen.